Wir tun heute so, als wenn wir so modern wären und irgendwas anderes machen müssen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist weiterdenken. Ja, ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt nur bauen wie im 19. Jahrhundert. Da gab es viele Sozialprobleme. Ja, die wollen wir heute nicht mehr haben. Aber wir wollen die Elemente, die es im Städtebau der Vergangenheit selbstverständlich gab, die wollen wir zurückholen und versuchen, sie in unsere Zeit zu übertragen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Simplicity – Einfach bauen, in der wir auch heute wieder Denkansätze rund um das einfache Bauen beleuchten. Unterstützt von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, darf ich, Rebecca Pottgüter, Head of Communications bei HPP Architekten, diesen Podcast hosten. Wir möchten heute die städtebauliche Perspektive einnehmen und welchen besseren Gast als Professor Christoph Meckler könnten wir hierfür begrüßen. Ich freue mich sehr, 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 dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch.
Ich stelle Sie kurz vor, falls es jemanden geben sollte, der Sie nicht kennt. Professor Meckler ist Architekt und Stadtplaner in Frankfurt am Main. Sein Büro, in dem wir gerade sitzen, fasst heute rund 70 Mitarbeitende. Er war Inhaber des Lehrstuhls für Städtebau an der TU Dortmund und hat vor fast 20 Jahren zusammen mit Wolfgang Sonne das Deutsche Institut für Stadtbaukunst gegründet, das er bis heute auch leitet. Das Institut versteht sich als Forum, das künstlerische, soziale, ökonomische, ökologische und kulturelle Aspekte des Städtebaus zusammenführt, mit dem erklärten Ziel eines nachhaltigen, dauerhaften und schönen Bauens. Und Herr Meckler, genau diese Zielsetzung möchten wir heute im Kontext unseres Podcast-Themas beleuchten. Ich würde dazu direkt als erstes zitieren, und zwar den Titel der 16. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt durch Ihr Institut im August 26 initiiert, also findet bald statt. Stadt nicht nur einfacher bauen, sondern einfach auch richtige Stadt bauen. Das finde ich schon mal ein sehr schönen Satz und die Frage, nämlich wie wir die richtige Stadt bauen, war das damals der Beweggrund, Ihr Institut zu gründen?
Ja, ein ganz eindeutig ja, weil wir schaffen keine Außenräume. Der öffentliche Raum ist in unseren heutigen Planungen wenig existent. Und wenn Sie sich alte Städte anschauen, dann ist genau dieser öffentliche Raum das, was uns so begeistert.
Ja, definitiv das, wo wir alle Freude haben und uns gerne aufhalten. Was machen Sie mit Ihrem Institut vorrangig? Was sind die Aufgaben und Themengebiete?
Also wir haben zwei wesentliche Bereiche. Der eine Bereich ist, die Politik wachzurütteln und das mit unseren Planungsdezernentinnen und Planungsdezernenten, Baubürgermeistern und wie die in Deutschland auch immer heißen mögen. Und das zweite ist die Forschung. Wir forschen an Haustypen, die uns eine solche Stadt, die einen öffentlichen Raum haben, der angenehm ist, der, in dem ich mich wohlfühle, ermöglicht. Hm. Also wir schaffen ja heute nur Wohnbau, Häuser und das sind meistens rechteckige Kisten, die einfach hintereinander gestellt werden oder aber auch schöne Häuser, ich will gar nicht Kiste sagen, es gibt auch schöne Architekturen, die da entstehen, aber all diesen Architekturen fehlt das Vorne und Hinten, das Vorne des öffentlichen Raumes und das Hinten im Mietwohnungsbau des privaten Gartenhofes oder Hofes oder wie auch immer. Sie haben heute die sogenannte Durchwegung. Und die Durchwegung ist einer der größten Fehler, die wir in den letzten Jahrzehnten im Städtebau gemacht haben. Diese Durchwegung versuchen wir zu reduzieren, indem wir an Gebäuden forschen, so wie sie in den letzten Jahrhunderten entstanden sind und von uns und unserer Gesellschaft geliebt werden. Und wir versuchen, diese Haustypen in unsere Zeit zu transferieren.
Haben Sie da auch schon Erfolge verzeichnen können, wo Sie sagen, ja, wir haben in diesen vielen Jahren, ich meine, ich habe es gerade gesagt, Sie sind jetzt schon bei der 16. Konferenz, die meines Erachtens mittlerweile sehr große, ist eine feste Institution im Prinzip im Jahr geworden. Wo merken Sie, dass Sie da wirklich auch schon Erfolge verzeichnen konnten?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, als wir angefangen haben mit der Konferenz, war es sehr schwer, Menschen, die in Deutschland was zu sagen haben im Städtebau, nach Düsseldorf zu bringen. Die Konferenz war seinerzeit noch in Düsseldorf. Und das hat sich völlig geändert. Also heute haben wir auf den Konferenzen von Nord- bis Süddeutschland eigentlich alle wichtigen Baubürgermeister und Baubürgermeisterinnen, die mit ihren eigenen Beiträgen diese Konferenz ermöglichen und bereichern.
Mhm. Ja, und im Sinne der Komplexität der Stadt natürlich wichtig, dass wirklich all diese Personen an einem Tisch sind.
Ja, es ist, man muss es aber so verstehen. Also wir haben damals von der Schönheit der Stadt gesprochen. Da gab es einen Aufschrei in Deutschland, überhaupt, dass dieses Teil Deutsches Institut für Stadtbaukunst heißt. Mhm. Das war völlig verpönt, weil man dachte, dass wir den sozialen Aspekt außen vor lassen. Aber uns ist der soziale Aspekt unglaublich wichtig. Er ist essentiell für das Leben in der Gemeinschaft unserer Gesellschaft. Und dazu braucht es aber auch spezielle Funktionen in der Stadt. Also um es mal nochmal zurückzubringen auf diese Höfe, von denen ich spreche. Wenn man diese Höfe nicht in all den Jahrhunderten vor unserer Zeit schon gehabt hätte, dann müsste man sie heute erfinden. Und wir erfinden sie wieder neu. Warum? Weil wir einen Mietwohnungsbau haben, der solche Privatflächen nicht den Mietern nicht zur Verfügung stellt. Also wir haben im Einfamilienhaus oder im Reihenhaus selbstverständlich unseren Garten, der eingefriedet ist. Im Mietwohnungsbau, und davon haben wir mehr als 50% in Deutschland, gibt es diese Einfriedung nicht. Und das bedeutet, dass man sein Fahrrad auf der Straße oder im öffentlichen Raum schrauben muss. Oder noch viel wichtiger, wenn Sie überlegen, dass wir heute Familien haben, wo beide Elternteile selbstverständlich arbeiten wollen, dann brauche ich einen Garten oder einen Gartenhof oder einen gemauerten Hof, in dem mein Kind spielen kann, während ich oben im vierten Obergeschoss in meiner Mietwohnung sitze und am Laptop arbeite. Ja. Und dann kann das Kind da unten ungestört spielen, beaufsichtigt von der Hausgemeinschaft und nicht irgendwo im öffentlichen Raum, wo ich Angst haben muss, dass ihm irgendwas zustößt.
Mhm. Wir sitzen ja jetzt hier mitten in Frankfurt, haben den Blick auf die Skyline der 5 größten Stadt Deutschlands. Wahrscheinlich gucken wir sogar auf einen der dichtesten Momente im Land. Einfachheit, das Thema unseres Podcasts heute, scheint mir da ja nicht unbedingt der passendste Begriff. Darüber würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen sprechen. Wie würden Sie denn das einfache Bauen aus städtebaulicher Perspektive definieren, im Unterschied zu einer eher gebäudebezogenen Definition, wo es, glaube ich, im aktuellen Diskurs eher eben benutzt wird?
Ja, was ist einfaches Bauen? Wir haben in unserer Forschung der letzten Jahre den Typ des sogenannten Flügelhauses erarbeitet, den wir in der europäischen Stadt der vergangenen Jahrhunderte haben. Was bedeutet Flügelhaus? Ich habe ein Haus, was nicht parallel zur Straße steht, sondern was sich in die Tiefe des Grundstücks hinein erstreckt. Und das bedeutet, dass ich sehr viel weniger Erschließungsfläche benötige. Also wenn Sie ein Haus haben mit 30 Metern Breite und stellen das parallel zur Straße, dann haben Sie 30 Meter Straße, die Sie nicht nur bewirtschaften müssen, die Sie erstmal bauen müssen. Da steckt die ganze Infrastruktur drin und so weiter. Wenn Sie das Haus rumdrehen und haben ein 10 Meter tiefes Haus, dann haben Sie plötzlich nur noch 10 Meter Straße. Und das Flügelhaus erstreckt sich in die Tiefe des Grundstücks. Das heißt, Sie haben vorne ein ein Haus an der Straße, was 10 Meter breit ist oder 12 Meter breit ist, oder wir haben 50 verschiedene Haustypen erarbeitet, es geht bis zu 24 Meter. Und sie gehen durch das Vorderhaus durch in einen Hof, manchmal auch einfach nur durch das Treppenhaus. Und das Ganze erschließt sich auf einer schmalen Straßenfläche. Und wir haben dieses Haus genommen und haben es über bestehende Bebauung einmal in Hannover-Kronsrode und einmal in Frankfurt-Riedberg gelegt, einmal in eine geschlossene Bebauung, auf eine geschlossene Bebauung und einmal auf eine offene Bebauung. Und was für uns selbst frappierend war, ist, dass wir 30-40% weniger Grundstück. Jetzt können Sie sagen versiegeln oder Sie können auch sagen verbrauchen. Das eine ist ökologisch und das andere ist wirtschaftlich. Ja, und da fängt Einfachheit an. In dem Moment, wo ich einen Flächenverbrauch reduzieren kann, der ja nur für die Straße da ist, ich rede von Straßenraum, der hier reduziert wird, um 30-40%, spare ich schon Grundstückskosten. Und das macht natürlich die Investition für eine Wohnungsbaugesellschaft beispielsweise sehr viel einfacher, weil sie sehr viel weniger Straßenfläche bauen muss. So, das halte ich für revolutionär. Ich habe das auf der letzten Konferenz vorgestellt und habe dann hinterher gefragt, jetzt sagt mir doch mal, liebe Baubürgermeister, liegen wir denn hier völlig falsch? Und dann war betretenes Schweigen im Raum und dann sagt die, na, es ist total richtig, wir fragen uns nur, warum wir da noch nicht selbst drauf gekommen sind. So. Es war gar nicht der Anlass, diese Wirtschaftlichkeit oder dieser ökologische Ansatz war gar nicht unser Ansatz für die Forschung, sondern wir sind einfach erstmal davon ausgegangen, dass wir wieder Höfe bekommen, die wir den Mietern zur Verfügung stellen und die wir in unseren alten Städten selbstverständlich haben und die wir in unseren neuen Städten eben nicht haben.
Das ist ja sehr interessant, was Sie jetzt aufzeichnen. Sie sind im Prinzip von einem sozialen Aspekt ausgegangen. Das war der Hof, den Hof zurück in die Stadt bringen für die Menschen. Und ganz nebenbei im Prinzip haben wir auf der ökologischen Seite, aber auch auf der ökonomischen Seite jetzt eine extreme Form eigentlich von Einfachheit geschaffen, ne, die man
das
anbietet.
Das ist genau der Punkt. Hm. Und das hat uns selbst überrascht, weil wir haben damit nicht gerechnet. Hm. Also Hannover-Kronsrode ist von einem hervorragenden Planer erarbeitet worden, seinerzeit von Bodemann, der in Kronsrode dafür gesorgt hat, dass da vernünftige Architektur hinkommt, dass da vernünftige Materialien hinkommen. Das hat auf alle Fälle einen positiven Charakter. Es ist aber auch, die Planung ist 30 Jahre alt und zu der Zeit hat man eben noch nicht so gedacht. Das heißt, da wir dort einen Wettbewerb gewonnen haben und uns damit auseinandergesetzt haben, konnten wir dieses Gebiet einfach jetzt gut nutzen, um da mal unser Flügelhaus rüberzulegen.
Also ist der Begriff der einfachen Stadt vielleicht doch gar nicht so falsch?
Der ist gar nicht falsch. Der spielt auch eine ganz große Rolle, weil wir erstmal in die Gänge kommen müssen, dass wir überhaupt wieder Wohnungsbau machen können. Und das schaffe ich nicht dadurch, dass ich zwei Steckdosen weniger. Das ist auch wichtig, ja, dass wir den Standard des Hauses vereinfachen. Aber es darf nicht dazu führen, dass es dann ein Pappdeckelhaus wird, sondern es müssen Häuser sein, die dauerhaft sind, die in 100, 200 Jahren eben auch noch stehen. Das ist für die Identifikation mit der Stadt, mit dem Platz, mit der Straße unglaublich wichtig. Und deswegen betone ich das auch so sehr. Das Zweite, was zur einfachen Stadt dazugehört, ist der öffentliche Raum. Ich glaube, dass die Politik überhaupt nicht versteht, welches Sprengstoffmaterial in diesem Thema steckt. Jeder ist nur noch für sich alleine. Es gibt keinen gemeinsamen Hof. Es gibt aber auch keine Straße, die eine eigene Identität hat, einen Platz, der eine eigene Identität hat, auf dem ich mich wohlfühle, der geformt ist wie ein Wohnraum für die Öffentlichkeit. Und ich brauche natürlich erstmal die Grundfigur eines Platzes. Haben wir in unserem Handbuch für Stadtbaukunst hundertfach abgebildet, solche Räume, wie sie bestehen und geliebt werden von unserer Gesellschaft. Und dann gehören natürlich die Fassaden dazu. Das können nicht irgendwelche Blech-Glasfassaden sein, sondern es müssen vernünftige, gemauerte Fassaden mit vernünftigen Fenstern sein. Das heißt nicht, dass das nach 19. Jahrhundert aussieht. Das kommt sofort als Gegenargument. Ich habe nichts gegen 19. Jahrhundert, aber wir als Architekten verdammen des 19. Jahrhunderts, weil wir es so gelernt haben. Das ist aber völliger Quatsch, weil die Gesellschaft liebt das 19. Jahrhundert und nicht unsere Neubausiedlungen. Ja.
Da sind wir ja wieder beim Begriff der Dauerhaftigkeit. Und das ist für mich ein elementarer Bestandteil von Einfachheit. Also wenn wir nicht für eine sehr lange Dauer bauen, dann kann es gar nicht erst einfach werden. Das sind ja die Gründerzeitviertel, die sind von uns allen geliebt und ich bin mir sicher, die sind auch in drei Generationen noch von allen geliebt. Ne? Wie dauerhaft sind denn die heutigen Quartiere, die in Teilen entstehen? Sie haben vorhin auch mal den Begriff Kiste verwendet. Also wo ist die Gefahr? Sie sprechen ja von der Schönheit der Stadt, also kann eine Einfachheit auch in Konflikt geraten mit dieser Schönheit der Stadt?
Auf alle Fälle. Also in dem Moment, wo ich eine 0815-Fassade mache, dann hält die erstens nicht. Sie ist unökologisch, sie ist nicht dauerhaft. Sie ist aber vor allem auch hässlich. Also diese einfachen, wir werden mit Sicherheit zurückkommen zu einer Ornamentierung unserer Fassaden. Da bin ich sehr sicher, weil die Ornamentierung führt zu einer Tiefe der Fassade, zu einer Tiefe, die wir in Licht und Schatten in Italien am allerschönsten sehen können. Ob das jetzt alte Stuckelemente sind oder irgendetwas anderes, weiß ich nicht. Es gibt ja schon Kollegen und Kolleginnen, die mit solchen Dingen arbeiten. Und vielleicht auch etwas, was aus dem Städtebau heraus, aus dem richtig verstandenen Städtebau heraus, uns klar sein muss. Es gibt im deutschen Sprachgebrauch die Straßenfassade. Mhm. Nicht einfach nur Fassade, sondern Straßenfassade. Das heißt, ich schaffe einen städtischen Raum, den städtischen Raum der Straße mit einer besonders gestalteten Fassade. Und diese Fassade geht natürlich nicht rund um das Haus, sondern es ist die Straßenfassade. Die Hoffassade oder die Gartenfassade kann wiederum sehr viel einfacher sein. Das können Sie in allen Jahrhunderten können Sie das beobachten. Und es gibt mittlerweile Architekten wie mich, aber ich nenne auch mal den leider verstorbenen Arno Lederer, der hier am Frankfurter Historischen Museum eine wunderschöne repräsentative Steinfassade in den öffentlichen Raum hinein gearbeitet hat und die Rückseite sehr viel einfacher gemacht hat. Also das kommt auch wieder zurück, die Idee von vorne und hinten, von etwas repräsentativer in den öffentlichen Raum hinein und etwas einfacher auf der Rückseite.
Tatsächlich war Herr Lederer ja unser allererster Podcast-Gast. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Freuen wir uns natürlich riesig, dass wir ihn da dabei hatten. Das war, glaube ich, sogar sein allererster Podcast. Also, und mit ihm, aber auch mit weiteren Gesprächspartnern danach. Also, wir hatten noch ein Gespräch mit Hans Kuck-Zemrich, mit Alex S.Y., Baumschlager Eberle. Es war so immer so eine Grundessenz. Eigentlich hat das Thema Einfachheit, das entwickelt ja auch eine neue Ästhetik. Also Einfachheit heißt ja nicht Banalität oder Verarmung, sondern es bildet eigentlich eine ganz eigene Ästhetik aus, die nicht immer die absolute Reduktion sein muss. Und ich persönlich finde ja so ein robustes Haus mit einer klaren Architektur, die selbstständig ist und nicht durch additive Systeme erst mal funktionieren kann. Ja? Also daher kommt Architektur. Das ist eigentlich auch ein gestalterisches Statement und was uns eigentlich auch wieder so ein bisschen in die Zukunft tragen kann. Ich bin von dieser Ästhetik absolut überzeugt. Die macht ja Spaß.
Ja, also ich sag mal so, selbst Corbusier hat seine Fassaden gestaltet, ja, und nicht nur einfach einen weißen Kubus dahingestellt. Der weiße Kubus ist so lange schön, solange er gut proportioniert werden kann. Also wenn ich ein Museum habe und das als weißen Kubus in den städtischen Raum stelle, dann kann das wunderschön sein, immer unter der Voraussetzung, dass der weiße Kubus auch gepflegt wird und dass er dauerhaft ist. Aber dann können Sie die Fenster, wenn Sie es können, in den richtigen Proportionen in die Fassade setzen und dann entwickeln Sie ein wunderschönes Objekt in der Stadt, vielleicht als ich habe von einem öffentlichen Gebäude gesprochen, aber im Wohnungsbau, das Erste, was wir haben in der Stadt, ist der Wohnungsbau. Ja, damit fängt an die Stadt überhaupt erst an. Und da fängt ja schon die Situation an, dass eigentlich jedes Treppenhaus eine eigene Fassade haben muss. Wir bauen heute 100 Meter lange Teile und haben da vielleicht 4 Treppenhäuser drin und dann machen wir eine Fassade davor. Das führt dazu, dass die Leute sich nicht mehr identifizieren können mit ihrem Zuhause, mit ihrem Haus. Man glaubt ja immer, dass im 19. Jahrhundert beispielsweise da aufwendig Architektur gemacht wurde, mitnichten. Diese ganzen Stuckteile waren gekauft, die konnten sie kombinieren und an die Fassade kleben. Und man glaubt auch, dass die Grundrisse alle unterschiedlich waren. Auch dort mitnichten, das sind Standardhäuser, das sind Typen, Haustypen, wie wir sie in ganz Deutschland finden. Gucken Sie sich das Ganghaus in Lübeck an oder die Kaffeemühle in Dresden oder das Schnitzhaus in Hamburg oder das Dreifensterhaus in Aachen. Das sind Haustypen, die an einem bestimmten Ort unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen entstanden sind und die wir heute wiederfinden, wenn Sie so wollen, im geförderten Wohnungsbau. Dort ist ja alles genau festgelegt. Das heißt, die Grundrisse können standardisiert werden, die Fassaden aber, in denen die zur Straße hingehen und mit denen sich die Menschen identifizieren sollen, die müssen individuell sein und die waren es in allen Jahrhunderten. Jeder hatte seine individuelle Fassade, selbst bei Gebäuden, die nicht parzelliert sind. Also ich sage nochmal, ein Treppenhaus, eine Fassade. Und das bedeutet eben, dass ich in dem Treppenhaus oder an dem Treppenhaus, in das ich hineingehe, mein eigenes Haus im öffentlichen Raum erkenne. Ja, und das ist etwas, was in Heidelberg meines Wissens zum ersten Mal in Da Vinci-Straße realisiert wurde von einem Berliner Architekten, weil die Wohnungsbaugesellschaft gesagt hat, ich will hier nicht eine Fassade haben, das ist ein ganzer Block, der dort gebaut ist, sondern ich möchte für jedes Treppenhaus eine eigene Fassade. Und das ist geförderter Wohnungsbau. Ja. Und die Leute identifizieren sich damit, die fühlen sich wohl damit. Egal, ob die Fassade mir jetzt gefällt oder nicht, das ist nochmal, spielt nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Vielfalt ist städtisches Leben. Also da gibt es natürlich, es gibt in allen Jahrhunderten positive und negative Beispiele, aber die Individualität des Hauseingangs, der Hausfassade, der Straßenfassade ist das, was unsere Gesellschaft benötigt.
Absolut. Ich möchte mein Haus nicht nur an der Hausnummer erkennen können. Ja. Sie haben einmal vom Würgegriff des Bebauungsplans gesprochen. Welche konkreten Mechanismen sind es denn, die aus Ihrer Sicht heute eben oft zu solchen lebensarmen, vielleicht auch leblosen Neubaugebieten führen, außer dem, was Sie gerade schon genannt haben?
Ja, das Problem des Bebauungsplans ist, dass er so theoretisch ist, dass dann hinterher von irgendwelchen Leuten bunte Bildchen gemacht werden müssen, um eine mögliche Anmutung der Bevölkerung anzubieten. Also wenn Sie in eine Bürgerbeteiligung gehen und haben nicht irgendwelche Bilder, am B-Plan können die überhaupt nichts erkennen. Das ist ein reines Zahlenwerk. Da geht es um Ausnutzung, da geht es um Geschosshöhen und ich weiß nicht was. Der ist so theoretisch, dass daraus keine Stadt entstehen kann. Sie müssen Architektur verstehen. Das heißt, Sie müssen wissen, wie funktioniert eigentlich ein Wohnungsbau. Und dann können Sie anfangen, ein Grundstück zu beplanen mit mehreren Häusern. wenn Sie nicht wissen, wie tief so ein Haus ist, wenn Sie nicht wissen, wie breit so ein Haus sein kann, dann können Sie nur hergehen und können in Ihren Bebauungsplan eine Baugrenze oder eine Baulinie einzeichnen und dann schreiben Sie eine Ausnutzungsziffer rein und dann schreiben Sie vielleicht noch eine Geschossigkeit rein und dann war es das. Mhm. Und was uns einfach fehlt, und das fehlt uns leider in unserer Ausbildung bis zum heutigen Tage. Sie können noch heute bei den Raumplanern in Dortmund beispielsweise Stadtplanung lernen, ohne zu wissen, wie eigentlich Gebäudekunde, also sie haben kein Fach Gebäudekunde. Das heißt, sie wissen nicht, wie funktioniert ein Wohnungsbau. Und dann sitzen sie nachher in irgendeinem Stadtplanungsamt und sollen einen B-Plan machen für ein Wohngebiet. Aber sie haben keine Ahnung, wie eigentlich ein Wohnungsbau funktioniert. Wie funktioniert ein Wohnungsbaugrundriss? Das kann nur theoretisch und das kann nur schräg werden. Und sie überlassen es als Planer damit dem Investor bzw. der Wohnungsbaugesellschaft. Mhm. Und das geht eben überhaupt nicht. Wir müssen zurück zu Typen. Wir müssen zu Typen kommen, von denen wir wissen, die sind so und so breit und die sind ungefähr so und so tief und danach kann ich dann hergehen und kann Fluchtlinienpläne, wie es Theodor Fischer in München gemacht hat, erstellen und dann kriege ich plötzlich wunderschöne öffentliche Räume. Das schafft ein B-Plan mit all den theoretischen Hintergründen mitnichten. Mhm. Ja. Es wird immer theoretisch bleiben und es wird immer anonym bleiben. Und wenn Sie dann mal mit irgendeinem guten Architekten an so einen B-Plan rankommen, dann haben Sie Glück. Der wird dann vielleicht noch was draus machen, aber meistens führt es dann sogar dazu, dass Sie den B-Plan ändern müssen. Mhm. Wir haben das gerade jetzt in Berlin am Molkenmarkt erlebt. Der B-Plan war 16 Jahre alt und er entsprach mitnichten dem, was die Politik an diesem Ort hinter dem Roten Rathaus in Berlin wollte. Und der Senator hat sich dann entschlossen, den B-Plan zu ändern in einem kleinen Verfahren. Und das muss einfach auch möglich sein. Ich muss von der Architektur, ich muss vom Städtebau ausgehen, und nicht von der Planung. Wir müssen endlich wieder es hinkriegen, Architektur und Planung zusammen zu binden, um daraus einen vernünftigen Städtebau zu machen.
Und auch da, Stichwort Einfachheit, da geht es mit dem Hinterfragen los. Das finde ich jetzt ganz interessant. Das war das im Prinzip Resultat aus vielen unserer Gespräche bisher, auch in der Architektur. Ich muss eben die bestehenden Dinge auch einfach mal hinterfragen und eben auch den B-Plan in dem Falle und dann nicht alles so hinnehmen, wie es ist, weil vieles ist eben im Laufe der Jahre auch komplexer geworden und vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar. Und es muss gar nicht mehr so sein, was ja auch gerade passiert an vielen Stellen. Muss man
ja, aber wir haben noch einen ganz weiten Weg vor uns. Das liegt einmal an den Architekten, die Angst haben vor der Geschichte der Stadt, die jede Fassade, die nur irgendwo ein Fenstergewände oder gar irgendwo eine Säule haben, also sich furchtbar darüber aufregen, weil sie das nicht frisch finden, weil sie das nicht für unsere Zeit adäquat finden. Aber es gibt das Zeug seit Jahrhunderten, seit zwei Jahrtausenden genau genommen. Und wir tun heute so, als wenn wir so modern wären und irgendwas anderes machen müssen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist weiterdenken. Ja, ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt nur bauen wie im 19. Jahrhundert. Da gab es viele Sozialprobleme. Ja, die wollen wir heute nicht mehr haben. Aber wir wollen die Elemente, die es im Städtebau der Vergangenheit selbstverständlich gab, die wollen wir zurückholen und versuchen, sie in unsere Zeit zu übertragen.
Hm. Was ist da so die größte ungenutzte Chance, die wir städtebaulich eigentlich wahrnehmen könnten, um zu dieser Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt wieder beizutragen? Haben Sie da...
Na, wir müssen, also unsere Ausbildung muss eine andere werden, ja. Wir müssen, unsere Architekten müssen Baugeschichte lernen. Unsere Architekten müssen selbstverständlich nicht nur Funktionen, Wohnfunktionen, Stadtfunktionen und so weiter können. Und wir müssen weg in der Ausbildung der Planung vom Denken in Prozessen. Ja, wir denken nur noch in Prozessen. Ja, was muss ich machen, damit das und das und das passiert? Nein, es gehört der städtebauliche Entwurf, die Zeichnung gehört zum städtischen Raum, wenn ich denn einen vernünftigen städtischen Raum entwickeln will. Mhm.
Es gibt ja in der eine sehr große aktuelle Debatte rund um das Thema Vereinfachung, ne, Gebäudetyp E und Co. Gibt es aus Ihrer Sicht eine konkrete Norm oder auch eine Vorschrift, die Sie gerne sofort abschaffen würden oder Sie vereinfachen würden, wenn Sie das könnten? Und was hätte das vielleicht für städtebauliche Veränderungen, die diese Abschaffung mit sich bringen würde?
Ja, also eine, die völlig absurd ist und auch nicht verstanden wird in der Planung, ist die der Bruttogeschossfläche. Also ich gehe her und sage, lieber Bauherr, du darfst so und so viel Bruttogeschossfläche auf dein Grundstück setzen. Was macht der Bauherr? Er versucht, die Wände so dünn zu machen, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, ja, im Bürohausbau habe ich nur noch Glaswände. Mhm. Oftmals auch im Wohnungsbau mittlerweile. Architekten finden das meistens auch noch schick. Das ist das Verrückte dabei. Aber es führt natürlich dazu, dass ich höchste ökologische Probleme mir damit einhandle. Also erstens mal ist die Dauerhaftigkeit nicht gegeben. Wir sehen das ja hier, die Hochhäuser in Frankfurt werden komplett entkleidet, weil sie eine Curtain Wall Fassade haben, also eine vorgehängte Aluminium-Glas-Fassade, statt dass ich die Konstruktion in die Fassade hineinsetze. Es führt dann dazu, dass sie bei einigen Investoren plötzlich im Wohnungsbau Gipskartonwände haben, die nur noch 10 Zentimeter sind, weil sie damit eben auch Platz einsparen. Und es führt im Wohnungsbau auch dazu, dass ich Wärmedämmverbundsysteme habe, weil ich nämlich damit die dünnsten Außenwände hinkriegen kann. Und also müsste erstmal sagen, in unserer Gesetzgebung, wir müssen es wenigstens dem Investor und der Wohnungsbaugesellschaft freistellen, wie sie zu bauen haben. Das ist ein Mini-Kriterium. Und dazu muss ich sagen, du darfst hier so viel Netto-Baufläche hinbringen. Und wie dick du dann deine Wände machst, das ist mir als Gesetzgeber völlig egal. Also das ist einer der... Es geht ja heute, nach GIF können Sie heute rechnen, die Fassade bis zum Glas. Ja, das heißt, Kastenfenster wird es nicht mehr geben in Zukunft, weil natürlich das Kastenfenster dazu führt, dass ich 20, 30, 40, 30 Zentimeter Fläche verliere. Und wenn Sie ein Haus haben, was eben 100 Meter lang ist, dann haben Sie 200, 300 Meter insgesamt, die Sie da diese 30 Zentimeter verlieren. Das wird kein Bauherr machen. Ja, das ist völlig absurd. Also wir arbeiten eigentlich in dem Bereich gegen das, was wir eigentlich wollen, dass wir nämlich dauerhaft bauen und dass wir eine nachhaltige Architektur entwickeln.
Ja, das hört sich für mich wie Gift, wie eine kleine Giftspritze an für robuste, dauerhafte Architektur, die auch von ihrer Masse lebt. Herr Professor Meckler, vielen, vielen Dank für all diese Gedanken. Es war tatsächlich jetzt nochmal ein ganz neuer Gedanke, den wir in allen Folgen noch gar nicht ansatzweise besprochen haben. Sowieso diese städtebauliche Perspektive ist hier ein Novum in unserer Podcast-Reihe. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich nehme mit, Einfachheit fängt ganz klar nicht erst beim Gebäude an, sondern in der Klarheit der städtischen Struktur schon viel früher. Und hört dann eben auch nicht im Haus natürlich auf. Wir reden von Grundrissen, aber auch von Fassaden, die auf keinen Fall zu einfach gedacht werden. Also Einfachheit hat ja auch sehr viele Facetten, das muss man hier auch nochmal festhalten. Ich höre aber auch, dass es gar kein Gegensatz aus Ihrer Sicht ist zur Schönheit der Stadt. Denn ja, Einfachheit kann fast eine Voraussetzung dafür werden, dass wir eben einfache, robuste Typologien wie ein Flügelhaus schaffen. Und diese schaffen dann den Spielraum, den es eben braucht, um Fassaden, Höfe und Straßen wieder mit Sorgfalt zu gestalten.
Ja, das ist eindeutig so. Und was Sie jetzt vergessen haben, sind die 30-40%, die ich an der Schließungsfläche spare.
Ganz
und
nebenbei.
Die ich nicht versiegle und mit denen ich sehr viel Geld einspare, um damit sehr viel mehr Wohnungen auf sehr viel kleinerem Grundstück bauen zu können.
Absolut spannender Ansatz. Werden wir auch in unserem Podcast dieser nochmal verlinken, damit man sich das auch nochmal durchlesen kann. Das ist für viele unserer Hörer sicherlich sehr, sehr spannend. Danke an unsere Hörer an der Stelle fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns Kommentare da. Und an der Stelle, das mache ich sonst nie, aber es passt so gut, weil wir über das Thema auch Baukultur gesprochen haben, möchte ich schon mal unseren nächsten Podcast-Gast anmoderieren. Als nächstes sprechen wir mit Rainer Nagel von der Bundesstiftung Baukultur und werden dieses Thema dann auch nochmal wieder mit mehr Fokus noch auf die Architektur von der städtebaulichen Perspektive aus jetzt weiter besprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf und an der Stelle herzlichen Dank für Ihren Input.
Mit Rainer Nagel haben wir viel zu tun.